Alle Schöpfung lobe den Herrn, und in diese biblische Wahrheit wollen wir eintauchen und dich in unsere Mitte stellen, dich loben, weil du es verdienst, weil es wahr ist, weil es am Ende unser Glück ist, wenn du oben stehst und an erster Stelle bist. Und hey, jetzt legen wir dir diese Zeit hin, gib Andreas deine Worte und sprich durch ihn zu uns, gib uns Ohren zu hören und Herzen, die das aufnehmen. Danke, dass du in deiner Mitte bist. Dich brauchen wir, dich ehren wir. Amen.
Hiob 31 hört mit einem klaren Statement auf. Da heißt es, und die Worte von Hiob sind zu Ende. Punkt. Eigentlich denkt man, der hat also nichts mehr zu sagen. Jetzt ist Gott dran. Und jetzt kommt die Besonderheit im Buch Hiob. Wir haben ja schon ganz verschiedene Besonderheiten kennengelernt. Jetzt kommt eine weitere Besonderheit im Hiob, dass noch eine weitere Figur auftaucht, die bisher noch überhaupt nicht aufgetaucht ist. Wir erkennen ja diese drei Freunde, die da inzwischen ihre Reden und Gegenreden gehalten haben zu dem Hiob. Und jetzt kommt noch ein vierter Freund dazu, ein ganz anderer Freund, der jetzt auftaucht. Und um diesen vierten Freund, um diesen ganz anderen Freund, soll es heute Vormittag im Schwerpunkt gehen. Das sind in unseren Bibeln die Kapitel 32, 33, 34, 35, 36, 37. Okay, damit ist das Problem auch schon beschrieben. Wir haben viel zu viel Text für viel zu wenig Minuten, ganz klar. Das heißt, meine Aufgabe heute Vormittag ist die, euch ein klein wenig dann den Text zu öffnen, ein Fenster aufzumachen. Wir gucken quasi ein bisschen da rein und schauen, was sind die wichtigsten Leitlinien. Und dann, klar, bleibt unsere Hoffnung, unser Wunsch, dass ihr euch die Zeit nehmt, diese Texte als Ganzes zu lesen. Gerade dieser Textabschnitt jetzt, den wir hier haben, hat was Besonderes in sich. Und ich hoffe, dass es mir da gelingt, euch ein ganz klein wenig diesen Text aufzuschließen. Also, ein neuer Freund taucht auf. Wenn ein neuer Freund auftaucht, dann muss man ihn erst einmal ein klein wenig vorstellen. Und dieser neue Freund, der hier auftaucht, Elihu, der wird auch tatsächlich vorgestellt. Wenn ihr einmal eure Bibeln aufschlagt in Kapitel 32, dann wird in den ersten 6 Versen unser neuer Freund uns vorgestellt. Wir schauen einmal, wie die Bibel, wie das Buch Hiob den neuen Freund vorstellt. Ich lese, da hörten die drei Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Aber Elihu, da taucht er auf, aber Elihu, der Sohn Berachels und des Busitters aus dem Geschlecht Ram, ward zornig. Er war zornig über Hiob, weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Auch war er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort finden und doch Hiob verdammten. Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er. Als nun Elihu nun sah, dass keine Antwort war im Mund der drei Männer, ward er zornig. Und Elihu, der Sohn Barachels des Busitters, hob an und sprach, Doppelpunkt, es geht los. Und jetzt kommen in Kapitel 32 fortfolgende 4 große Reden dieses Elihu. Da kommen wir gleich drauf. Wir bleiben ganz kurz bei der Vorstellung. Ein Wort fällt auf, ein einziges Wort fällt auf, eine Beschreibung fällt auf, die ist natürlich ein bisschen irritierend, nämlich 4-mal taucht in diesem kleinen Textabschnitt auf, dass Elihu zornig war. Und wenn wir etwas komisch finden, dann wenn eine Person der Bibel uns als zornig beschrieben wird und das gleichzeitig positiv ist. Und das ist genau hier der Fall. Denn normalerweise, wisst ihr mit mir, Zorn ist selten der Höhepunkt eurer Persönlichkeit. Also irgendwas hat euch wahnsinnig genervt, ihr wurdet getriggert, irgendwas hat euch so bescheuert geärgert, dass ihr nicht normal Anführungszeichen, adäquat reagiert, sondern ihr rastet aus. Es passiert etwas, wo er nachher denkt, wie konnte ich nur so mich gehen lassen? Überall liegen Tote herum, also Verbaltote, die nicht mehr ansprechbar sind. Freundschaften gehen kaputt, Beziehungen sind zerstört. Ich muss meinen Worten hinterherrennen, mich 73 Mal entschuldigen. Ich war zornig. Und wir wissen das, das ist eine Eigenschaft, über die sind wir normalerweise nicht sehr glücklich. Manche haben von ihrem Temperament, braucht es ewig lang, bis die zornig werden. Die haben dann einen gewissen Standortvorteil, die muss man quasi schon mehr oder weniger halb erschießen, bis sie zornig werden. Andere, die musst du nur mit einer Nadel anpieksen, dann explodieren die. Also kommt noch die persönliche Eigenschaft mit dazu, ob du schnell ausrastest. Jeder hat seine besonderen Punkte. Bei manchen, das nervt dich überhaupt nicht. Und andere Sachen, die bringen dich total in die Rage. Also ich will euch nicht an eure letzte peinliche Zornphase erinnern. Oder vielleicht doch. Also das ist nicht toll gewesen, richtig? Das war einfach nicht toll. Peinlich, doof, verletzend, schwierig. Zorn von Menschen tut selten was richtig Gutes, ganz klar. Es gibt eine gute Regel, super Regel für Jesusleute und Zorn. Im Epheserbrief steht die, da heißt einmal vom Wort des Apostels Paulus, Entschuldigung, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Also es heißt noch nicht mal, dass der Zorn gut war, aber auf jeden Fall maximal ein Tag, dann ist Schluss. Ja? Mehr als ein Tag geht gar nicht. Du musst die Sachen wieder aufräumen, sortieren, dich wieder aufstellen, den Scherbenhaufen zusammenkehren, gucken, dass deine Zornspuren wieder eliminiert werden. So, Zorn ist nicht gut. Der ist viermal zornig. Und das scheint hier positiv zu sein. Elihu war zornig, er war sehr zornig. Zornig war Elihu. Ja, ist ja okay, wir wissen ja, er war zornig. Also müssen wir uns mit diesem Wort Zorn beschäftigen. Und wenn wir uns mit diesem Wort Zorn beschäftigen, dann merken wir, dass natürlich bei Zorn wir auch ganz schnell bei der Figur in der Bibel ankommen, die für uns die wichtigste ist, nämlich Gott. Gott ist ja auch zornig. Und weil natürlich wir ganz schnell unseren Zorn mit dem Gotteszorn vergleichen, werden wir wiederum nervös. Rastet Gott aus? Fliegen bei dem irgendwann die Sicherung raus? Triggert man den so, dass er irgendwann nicht mehr sich festhalten kann? Und dann rauscht er aber dann durch. Und wenn Gott zornig ist, ist er ganz was anderes. Ist Gott so zornig, wie ich zornig bin? Nein, natürlich nicht. Klar. Logo. Gott ist nicht so zornig, wie ich zornig bin. Was an der Parallelität ist denn da? Was ist denn der Vergleichsgrund? Nicht mein Motiv, nicht mein Ausrasten, sondern was der Vergleichsgrund ist zwischen dem Zorn Gottes und dem Zorn von Menschen, auch von dir und mir, ist dieses Leidenschaftliche. Ja, da geht es wirklich um alles. Da ist nicht ein ausgewähltes Nachdenken in großer, gleichmäßigen Stimmung, sondern da geht es wirklich um Leidenschaft, um Eifer, um etwas, was ihm unglaublich wichtig ist. Wenn Gott zornig wird, dann nicht im Sinn, er rastet aus, die Sicherungen fliegen raus, sondern im Sinn von, das ist mir extrem wichtig. Ich sage zu ganz bestimmten Dingen nein, mit aller Leidenschaft, weil ich das nicht will. Gott will ganz bestimmte Dinge nicht. Wer zu bestimmten Dingen Ja sagt, muss zu anderen Dingen Nein sagen, sonst geht das nicht. Es gibt diesen alten Spruch, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Also man muss dann schon wissen, was man will. Also, wenn ich das eine will, Ja sage, bedeutet auf der anderen Seite, dann heißt das, dann muss ich dazu Nein sagen. Also bestes Beispiel, wenn der Himmel schön sein soll, dann muss ich Nein sagen zur Sünde im Himmel. Klar? Denn sobald die Sünde in den Himmel kommt, ist der Himmel nicht mehr schön. So, heißt, wer kommt also nicht in den Himmel? Alle, die irgendwie mit Sünde zu tun haben. Denn der Himmel soll ja schön sein. Also sagt er dazu Ja und dazu Nein. Und deswegen haben wir ein Problem, denn wir sind nicht schön. So, so einfach, so elementar. Der Zorn Gottes ist das ultimative Nein, weil er ein ganz großartiges Ja gesagt hat. So, und hier jetzt auch. Warum taucht jetzt hier Zorn bei einem Menschen auf, der gleichzeitig aber, oh seltene Ausnahme, positiv zu sein scheint? Das ist doch das Spannende. Und jetzt merken wir etwas, ich hoffe, ihr merkt das sehr schnell, dass wenn die Elihu-Figur auftaucht, dieser vierte Freund, wenn ihr das mal lest, dann merkt ihr, dieser vierte Freund ist anders als die anderen drei. Die anderen drei habt ihr ja schon kennengelernt. Die anderen drei sind so ein bisschen moralistisch, rechthaberisch, wissen alles besser, haben da den Hiob schon analysiert, der muss gesündigt haben, sonst ging es nämlich so dreckig, haben sie ihre eigene kleine Theologie zusammengebaut und da ist das alles stimmig und sind jetzt ein bisschen genervt, weil der Hiob nicht spurt. Ja, der macht da nicht mit, er ist immer noch am Rumnölen, er ist immer noch dran und ärgert sich und jetzt sind die quasi mit ihrem Latein am Ende. Und jetzt kommt Freund Nummer 4. Freund Nummer 4, sehr leidenschaftlich, viermal, aber doch ganz anders. Was ist anders an Freund Nummer 4? Anders an Freund Nummer 4 ist zum einen natürlich, dass er tatsächlich, wenn er auftritt als dieser Freund, dass er ganz offensichtlich von Gott positiv bewertet wird. Ganz am Ende, ihr kommt heute Abend da drauf, ganz am Ende spricht ja Gott ein Urteil, auch über die drei Freunde, die kommen sehr, sehr schlecht weg bei Gott. Interessanterweise, zu Freund Nummer 4 sagt Gott überhaupt nichts. Kein kritisches Wort zu Freund Nummer 4. Obwohl er auch einfach auftaucht, auch seine 4 Reden hält, es ist so, dass Gott das, was Elihu sagt, überhaupt nicht kritisiert. Bei den anderen 3 ja. Erste Überraschung. Zweite Überraschung, Hiob hört zu. Ist ja besonders. Wir haben ja immer erlebt, jetzt in den letzten Kapiteln, dass der Hiob in den Ringkampf geht. Der eine sagt was, Hiob antwortet, der nächste sagt was, Hiob antwortet. Hiob war dauernd am Kämpfen. Und beim 4. Freund, der hört ihm zu. Ganz offensichtlich hat der 4. Freund etwas bei ihm ausgelöst, was ihn befähigt hat, dass der tatsächlich zuhören konnte. Dass er nicht mit ihm in der Art und Weise einen negativen Ringkampf eingetreten ist. Der 4. Freund ist irgendwie anders. Der 4. Freund, er hat auch eine andere Position. Habt ihr das gemerkt? Der 4. Freund bildet keine Koalition mit den anderen 3 Freunden. Also eigentlich ist schon unsere Zählung, 1., 2., 3., 4. Freund schon falsch. Weil er würde sagen, nee, zu denen gehöre ich eigentlich nicht. Er stellt sich ein bisschen in Abstand von den 3 und sagt, ja, klar, ich habe denen jetzt zugehört, sind ja auch die Älteren, die haben auch den Vorrang, alles wunderbar und richtig. Ich bin der Jüngere, ich halte erstmal zurück und warte ab. Aber er ist nicht mit ihnen in einer Koalition. Er findet es nicht richtig, was die 3 Freunde getan haben. Vor allem nicht in der Art der Verurteilung des Hiob im Sinn, deine Krankheit, dein Leiden hat seine Ursache in deiner Sünde. Da stimmen sie einfach nicht mit dem 4. Freund überein. Also, der 4. Freund ist ein ganz anderer. Gott findet ihn gut, er bekommt kein schlechtes Urteil, Hiob hört ihm auf jeden Fall zu. Und unmittelbar, nachdem der Freund geredet hat, in den Kapiteln 32 bis 37, unmittelbar nach den Kapiteln, kommt was? Gott tritt auf. Der Freund, der 4., der Elihu, ist der Türöffner. Er ist der Brückenbauer. Er ist der, der jetzt eine Verbindung herstellt zwischen dem Hiob, seinen Freunden, die da rumnölen, und dem lebendigen Gott. Und indem ich das erzählt habe, euch weitergegeben habe, ahnt ihr schon, was jetzt kommt. Wir haben im Alten Testament immer wieder das Phänomen, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, von eurem Bibellesen oder von Predigten und Bibelarbeiten. Wir haben im Alten Testament immer wieder das Phänomen, dass in ganz besonderen Personen, wie zum Beispiel diesem 4. Freund, dem Elihu, etwas uns berührt, etwas bei uns auftaucht, wo wir sagen und formulieren, das erinnert mich an etwas ganz anderes. Das erinnert mich an jemand anderen. Und hinter diesem 4. Freund, diesem Elihu, der hier auftaucht, taucht eine ganz andere Person auf, die für uns vom Neuen Testament her natürlich unglaublich wichtig ist. Hinter diesem Elihu, das erinnert uns, wie der auftritt, das erinnert uns an Jesus. Der 4. Freund, der Elihu, der erinnert an Jesus. Wenn ihr mal die Kapitel lest, 32, 34 und so weiter, und immer wieder mal nebenbei euch das mit im Kopf dreht, das erinnert mich an Jesus, werdet ihr ganz viele Sachen entdecken, wo das, was Elihu hier macht, euch an Jesus erinnert. Jesus taucht hinter dieser geschichtlichen Person des Elihu auf. Er ist der ganz, ganz, ganz andere. Und das Besondere an diesem Elihu kommt dadurch zum Tragen, dass er auf der einen Seite genau bei Hiob steht. Er sagt einmal zu ihm, ich bin wie du. Du brauchst vor mir dich nicht erschrecken. Mein Drängen soll nicht auf dir lasten. Siehe, vor Gott bin ich wie du. Und aus Erde bin ich auch gemacht. Also, wenn ihr das jetzt übertragt, natürlich sagt der Elihu / Jesus, ich bin auf der einen Seite ein ganz normaler Mensch, ganz normal. Und auf der anderen Seite bin ich wo? Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin der, der jetzt in diesem Brückentext, ich bin der, der Gott vertritt. Und wenn er Gott vertritt, dann kommt natürlich jetzt diese vierfache Zornpassage ihre ganz besondere Bedeutung. Der Elihu ist richtig sauer. Er ist zornig, aber nicht zornig, wie ich es gesagt habe, wie du und ich ausrasten, sondern er ist zornig im Sinn, Elihu, das, was, sagt Elihu, das, was du Hiob machst, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Er vertritt nämlich jetzt hier den lebendigen Gott. Jetzt springt er mit mir ganz kurz ins Neue Testament. Im Neuen Testament ist doch Jesus auf dieser Erde. Und als Jesus auf dieser Erde ist, wie würdest du ihn beschreiben? Wie ist er da gewesen? Ach, da gibt es so viele schöne Texte. Er hat sich den Menschen zugewandt, er hat gepredigt, er hat mit ihnen geredet, er hat die Jünger berufen, er hat geheilt, er hat Wunder getan, er hat Kinder gesegnet. Ach, alle möglichen Sachen hat er getan. Aber weißt du, was er auch getan hat? Du weißt, was ich jetzt, worauf ich hinaus will. Er hat zweimal einen Wahnsinnsauftritt hingelegt. Er hat zweimal einen Wahnsinnsauftritt hingelegt. Ziemlich am Anfang seiner Wirksamkeit, kannst du nachlesen in Johannes Kapitel 2, und am Ende seiner Wirksamkeit hat er zweimal einen Auftritt hingelegt, die beiden Auftritte korrespondieren, wo er, Jesus, in den Tempel reingegangen ist. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott den Menschen begegnet und wo man betet, wo man Opfer bringt, wo man zusammen ist, um Gott zu ehren, ihn zu loben. All das, alles gehört zum Tempel dazu. Und was macht nun Jesus im Tempel? Er benimmt sich ganz auffällig im Tempel, ganz auffällig. Er betet nicht, er redet nicht, er gibt kein Opfer ab, sondern er, in Anführungszeichen, er räumt auf. Er rauscht da rein und räumt auf. Da schmeißt er die Tische rum, erinnert ihr euch? Er schmeißt die Tische rum, da fliegen die Tauben weg und die Schäfchen rasen raus und das Geld fliegt runter und er ist richtig am Reinrauschen in dieses Geschehen. Was ist denn los? Hey, das Tempel, komm doch runter. Und er entschuldigt sich nicht. Er muss nicht sagen, oh sorry, ich war ein bisschen aus der Kontenance oder so. Nee, er rauscht da rein. Und was ist sein Ansatz? Er sagt, das, was ihr da im Tempel macht, das könnt ihr mit Gott nicht machen. Das geht nicht. Ihr habt da ein riesiges Kaufland draus gemacht aus dem Tempel. Das geht doch nicht. Das ist so ein kapitalistischer Club geworden. Das geht überhaupt nicht. Das ist ein Gotteshaus. Und dann kommt es. Das ist das Haus meines Vaters im Himmel. Ich kenne ihn. Ich komme von Gott, dem Vater. Und das, was ihr da macht, das will er nicht. Spürt ihr etwas von diesem Eifer? Spürt ihr was von dieser Energie, wo Jesus, der Vertreter Gottes, auftritt und sagt, geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Und diese Art hat der Elihu auch. Das ist das, was die drei Freunde fabriziert haben, das geht gar nicht. In der Art, wie die Gott beschreiben, das stimmt nicht. Gott verachtet den Hiob nicht. Gott macht den Hiob auch nicht kaputt. Gott hat auch keinen Kausalzusammenhang zwischen diesem Leiden und irgendwelcher Sünde. Und übrigens, Hiob, das, was du machst, das geht gar nicht. Hiob, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht bringen. Und jetzt kommen wir in ein Phänomen, dass tatsächlich dieser vierte Freund, dieser Elihu, dass der jetzt den Hiob in einer Art und Weise konfrontiert mit dem, was er gesagt hat. Das ist schon erstaunlich. Wie soll ich das euch versuchen rüberzubringen? Ihr habt natürlich Freunde ganz unterschiedlicher Art. Und ihr wisst auch, wie wir so ticken. Unsere Arten von Beziehung sind ganz verschieden. Was darf ein Freund, was darf eine Freundin dir sagen? Natürlich soll sie dich toll finden, ist ja klar. Und entsprechend das noch alles gutheißen und mit dir unterbrochen eine einzige Harmonie darstellen und wie sagen wir so schön, Empathie, also Mitleid dir entgegenbringen. Ich verstehe dich ja so sehr gut. Das macht Elihu komischerweise. Das macht er gar nicht. Der sagt nicht zu dem Hiob, hey Hiob, du bist echt ein armer Schluff. Also was Gott mit dir gemacht hat, ich finde das auch furchtbar. Ich kann dich so gut verstehen, Hiob. Fühle mich ja auch so. Gott ist doch schrecklich, oder nicht, Hiob? sind wir uns einig, Gott ist furchtbar. Und du bist so ein netter Kerl. Und sitzt du so in dem Mist hier drin. Und es geht dir so furchtbar. Ist aber auch bescheuert, was Gott gemacht hat. Und dann sülzen sie gemeinsam in diesem Siff. Ich hörte schon, es quietscht schon, es brodelt schon. Wunderbar. Und dann sehen sie alle einer Meinung, der Elihu koaliert mit diesem Hiob und sagt gemeinsam, wie doof alles ist und wie doof und wie bescheuert. Und Gott ist doof und die Freunde sind doof. Alles ist doof und wir sind gut. Das macht Elihu nicht. Elihu sagt zu Hiob, sag mal, spinnst du? Sag mal, tickst du noch richtig? Du sagst ja Sachen, das kannst du doch nicht bringen. Elihu darf dir mal vielleicht, fängst du mal an nachzudenken. Aber er hat das, offensichtlich hat er eine Gabe, das so rüberzubringen, dass der Hiob nicht blockt. Der hört ihm ja tatsächlich 4 Reden lang zu. Und wenn du jetzt nachschaust, dann kannst du eine Methode von dem Elihu entdecken. Das entdeckt man, wenn man sich die Zeit nimmt, tut's. Die Zeit nimmt und diese 4 Reden des Elihu mal wirklich alle liest. Er hat mich folgende Methode, der Elihu. Er zitiert immer wieder den Hiob. Also er behauptet von dem Hiob nicht Sachen, die gar nicht stimmen. Sondern die Kapitel 32 bis 37 sind voll von Zitaten aus den Reden davor. Also der Elihu hat super gut zugehört und spiegelt jetzt dem Hiob, sag mal, weißt du eigentlich noch, was du gesagt hast? Ich nehme mal ein paar Beispiele. Du hast gesagt, ich bin rein. Du hast gesagt, ich bin ohne Sünde. Du hast gesagt, ich bin frei von Schuld. Du hast gesagt, Gott hat keine Schuld an mir gefunden. Du hast gesagt, ich bin unschuldig. Du hast gesagt, ich habe immer Recht. Du hast gesagt, meine Gerechtigkeit ist auf jeden Fall vor Gott. Du hast gesagt, Gott ist im Unrecht. Hiob, jetzt denk mal scharf nach. Das heißt, dieser Elihu ist ein echter Freund. Echter Freund sülzt dich nicht ein. Ein echter Freund geht mit dir so um, dass die Wahrheit bei dir ankommt. Was hilft dir ein Freund, der mit dir gemeinsam in der gleichen Soße sitzt? Sondern das ist ein Freund, der sagt, hey, das geht nicht. Hiob, das, was du dir da geleistet hast, das geht nicht. Da bin ich zornig. Die 3 Kumpels von dir, ja, auch Schrott, auf jeden Fall. Aber du, Hiob, du auch Schrott. Das, was du dir Gott gegenüber geglaubt hast, Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Elihu, die Jesusgestalt, stellt den Hiob vor Gott. Er stellt ihn so vor Gott, dass der Hiob sich sehen kann, ohne dass er kaputt gemacht wird. Kennt ihr diesen feinen Unterschied? Es kann dir jemand so die Wahrheiten sich einschießen auf dich mit der schweren Artillerie, dich niedermähen, dass nachher von dir nichts mehr übrig ist. Und das kann ein Elihu geben, der dich beschreibt und dir das spiegelt und du was begreifst, was erfasst und trotzdem kannst du noch stehen. Der Hiob hört ihm tatsächlich zu. Und der Hiob bestätigt mit dem Nicht-Antworten auf die Rede des Elihu, er hat ihm ja nichts mehr zu sagen. Er bestätigt mit dem Nicht-Antworten auf die Rede des Elihu. Elihu, du hast recht. Du hast recht. Ich hab mich verrannt. Ich habe mich echt verrannt. Ich weiß, ob ihr das auch bei Jesus so erlebt. Ich finde das immer wieder was ganz Besonderes bei Jesus. Ich weiß nicht, wie du deine stille Zeit machst, wie du betest, wie du dich mit Jesus unterhältst, das weiß ich ja alles gar nicht. Aber ich finde das immer was ganz Besonderes, wenn ich zu Jesus komme, wenn ich mit Jesus rede, wenn ich Worte von ihm lese, dass er eine Wahnsinnsfähigkeit hat, mir die Wahrheit zu sagen. Ich gucke quasi, wenn ich mit Jesus rede, in den Spiegel, ohne dass ich nachher fertig bin. Er schafft es, mit mir zu reden, mich mir selber zu zeigen, ohne dass er mich kaputt macht. Dass ich nachdem er mit mir gesprochen hat, sagen kann, sagen muss, aber auch sagen darf, Herr Jesus, du hast recht. Stimmt, du hast recht. Tut mir leid, du hast recht. Ist so. Ich muss dir gar nicht mehr antworten. Ich sitze da mit der Bibel und muss sagen, stimmt. Ich weiß, kennt ihr das? So ist Jesus. So ist Jesus. Das heißt, Jesus ist ganz wahr Elihu-Gestalt. Er ist ganz wahr. Er tritt leidenschaftlich ein für die Wahrheit Gottes. Er war zornig. Aber er macht den Hiob, die Person, nicht kaputt. Und so ist unsere Beziehung zu Jesus. So ist deine Beziehung zu Jesus. Ich komme zu Jesus und ich weiß, ich begegne bei Jesus, wenn ich seinen Worten begegne, wenn ich mit ihm rede, wenn ich ihn frage, wie er mich sieht. Er wird mich nie einlullen. Er wird mich nie zusülzen. Er wird mir nie billig zustimmen. Er wird mir immer die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist manchmal unangenehm, aber es ist die Wahrheit, wo ich nachher stehen kann. Das ist Jesus. Schau dir mal diesen Elihu an und schau dir mal Jesus an, wie er sich dir gegenüber verhält. So verhält sich Jesus wie dieser Elihu. Und während das dieser Elihu macht, entdecken wir, dass er einfach anders vorgeht, als die Freunde vorgegangen sind. Zum Beispiel merkt man, dass jetzt zum ersten Mal die ganzen Zeiten vorher, bei den ganzen Reden der anderen drei, wurde der Hiob nie mit seinem Namen angesprochen. Er wurde nie mit seinem Namen angesprochen. Elihu ist der Einzige, der den Hiob Hiob nennt. Also er nimmt diese Person, sagt, hey, ich kenne dich, wie würden wir sagen von der Bibel, ich kenne dich mit Namen. Ich weiß, wer du bist. Und mit diesem ganz persönlichen Namen spreche ich dich an, gehe auf dich zu und will, dass deine Beziehung zum lebendigen Gott tatsächlich wieder gut wird. Und das, was dir widerfahren ist, Hiob, das ist keine Gegnerschaft Gottes. Gott ist nicht gegen dich. Da denkst du vollkommen falsch. Gott ist nicht gegen dich. Selbst diese furchtbare Leidensgeschichte zeigt nicht, dass Gott gegen dich ist. Gott hat ganz unterschiedliche Arten, mit Menschen umzugehen, aber das ist echt ein Denkfehler. Und diese Art von diesem Elihu, die ist schon echt besonders und auffällig. So ist Jesus zu dir. Und natürlich, jetzt kannst du ganz schnell, das können wir schnell machen, könnt ihr auch nachher in den Kleingruppen nochmal diskutieren, jetzt kannst du ganz schnell das auch auf dich übertragen. Also, so wie Jesus zu dir ist, Elihu-Person, so wollen wir zueinander sein. Richtig? Also wie Jesus zu mir ist, so wollen jetzt auch wir zueinander sein. Heißt, unser Modell für den Umgang miteinander sind nicht diese drei Kumpels. Die drei Kumpels hatten ihre kleine Theologie fertig, waren hier schon verurteilt, wollten, dass er mit ihnen übereinstimmt und bekommen nachher ein ganz, ganz strenges Urteil von Gott. Sondern unser Leitbild, wie wir miteinander umgehen, das ist Elihu. Elihu ist der, der Gott vertritt, der den Hiob ernst nimmt, der zu Hiob steht, der Hiob entgegenkommt, aber Hiob nicht da lässt, wo er ist. Die Elihu-Passage, die ist richtig, richtig gut. Man kann da für sich selber draus lernen, wirklich draus lernen, wie ich mit Menschen umgehe. Für alle, die mit Menschen reden, Seelsorge, Mentoring, Gespräch und so weiter. Wow, Riesenthema. Aber Elihu ist ein starkes Modell, wo nicht billig alles gut geheißen wird, wo leidenschaftlich für Gott gekämpft wird und wo der Mensch tatsächlich nachher durch Jesus dem lebendigen Gott begegnet. Gut, das ist die Person. Ganz zweiter Teil, der Inhalt. Was sagt denn jetzt der Elihu diesem Hiob? Vier Reden, vier Themen. Also, aus jeder Rede ein, zwei Sätze, damit ihr begreift, was ist jetzt bei Elihu das andere? Was macht er anders? In der ersten Rede, da sagt Elihu in Antwort auf das alles, was ist, Hiob, du täuschst dich dramatisch. Hiob hat ja behauptet, Gott schweigt. Gott sagt nichts. Das ist bescheuert. Warum redet Gott nicht mit mir? Und Elihus Antwort in Rede 32, 33 ist Fehler. Du irrst. Also lese euch mal ein paar Verse vor. 33, 14 ist eine schöne Passage. 33, 14. Denn auf eine Weise redet Gott und auch auf eine zweite, nur man beachtet's nicht. Okay. Also Gott spricht schon, aber du nimmst das gar nicht wahr. Zwei Redeweisen allein schon nennt hier uns der Elihu. Erste Redeweise, auf eine Weise redet Gott, nämlich im Traum, im Nachtgesicht. Wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffnung forthilge. Er bewahre seine Seele vor dem Verderben, sein Leben vor des Todes Geschoss. Auch warnt er ihn durch Schmerzen. Zweite Redeweise. Auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern errichtet ihm sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch schwindet dahin, dass man es nicht ansehen kann. Seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben dem Tod. Also Rede 1, Träume. Rede 2, schwierige Leidens- und Gesundheitsphasen. Und jetzt kommt Rede 3, wird der Passage, kommt dann zu ihm ein Engel. Wow, jetzt kommt noch eine andere Sache. Kommt dann zu ihm ein Engel. Zu wem jetzt? Zu diesem Leidenden. Kommt zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus tausend, kundzutun den Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfährt zu den Toten. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Also, allein schon hier drei Redeweisen. Gott redet, sagt Elihu, das musst du wissen, Hiob, das musst du wissen, Gott redet. Erste Redeweise, für uns ganz komisch, er redet durch Träume. Vorsicht, Falle, wo sind wir? Wir sind ja hier im Buch Hiob in der ganz alten Zeit. Wir sind in der Zeit, in der es noch überhaupt keine Bibel gab. Können wir uns nicht mehr vorstellen. Keine Bibel, kein Wort Gottes. In dieser Zeit, sagen wir so ganz, ganz grob, Patriarchenzeit, Patriarchenwelt, in dieser Zeit, in der wir die Hiobsgeschichte verorten, wie sollte Gott mit den Leuten reden? Er hat tatsächlich, immer wieder entdecken wir das, sowohl mit den Nichtglaubenden als auch mit den Glaubenden gesprochen durch solche Träume. Träume. Eindrücke, die Gott ihnen gegeben hat, in der Nacht, so wie es Hiob beschreibt. Man weiß nicht, wie ihr das seht. Manche sagen, oh, das wäre natürlich cool, wenn heute Nacht mal ewig was träumen würde. Gott kommt ein Traum hinein und sagt, hallo du, ich will Folgendes, dass du es tust. Oder so. Das wäre doch was ganz anderes. Also banales Bibellesen. Ist ja langweilig. Ein Traum wäre cool. Sei ehrlich. Ah, genau. Also, und jetzt sagt die Bibel genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, Traum ist doof, Bibel ist cool. Wie kommt sie da drauf? Wie kommt ihr auf diesen Unterschied? Warum ist die Bibel davon überzeugt, dass Bibel ein echter Fortschritt ist zum Traum? Antwort, oh. Gut.
Vielleicht liegt es daran, dass in der Bibel auch konkret Sachen beschrieben werden. Und Träumen kannst du ja alles. Du kannst auch träumen, dass du jetzt Klippe springen sollst.
Okay. Also du hast einen sehr wichtigen Punkt erreicht, nämlich was ist das Problem bei dem Traum? Was ist das Grundproblem beim Traum? Danke, der Interpretationsspielraum. Ja, der Interpretationsspielraum. Also, habe ich das jetzt nur geträumt, weil ich gestern Abend so viel gegessen habe? Oder habe ich das geträumt, weil hier die Stimme Gottes kommt? Ja, ist das mein Albtraum, den ich sowieso immer habe, weil ich meinen Trauma aus meiner Kindheit verarbeite? Oder ist das jetzt die Wahrheit des lebendigen Gottes? Allein das, der ist schon ganz wichtig. Das ist das Hauptproblem. So, deswegen, als es endlich die Bibel gab, AT, später NT, war ganz eindeutig für alle Glauben aller Zeiten, das ist ein genialer Fortschritt. Ein riesen Fortschritt. Ich bin raus aus diesem sehr diffusen Traumapparat und habe was Festes in der Hand. Ich kann mich an den Worten Gottes orientieren. Also wir würden neutestamentlich sagen, wenn hier der Elihu zu dem Hiob sagt, hey, Hiob, Gott rede doch, sieh die Träume. Dann würden wir neutestamentlich sagen, hey, Hiob, Gott rede durch die Bibel. Ich meine, man kennt Theater. Schlag dein Buch auf, setz dich hin, bitte Gott um sein Wort und dann wird er schon zu dir reden. Gott, schweig doch nicht, stimmt doch nicht. Ist doch Quark mit Soße. Du musst dich schon hinsetzen, hör ihm zu. Jetzt gib mal den Worten Gottes eine Chance. Elihu ist sehr deutlich, was das Reden Gottes angeht. Und dann sagt er das Zweite, am Reden Gottes kann tatsächlich auch belastende, bescheuerte, körperliche Krankheiten, Einschränkungen sein. Die werden ja hier sehr drastisch. Dem Typ, der hier von dem Elihu beschrieben wird, geht es ja nicht gut. Die Knochen kommen raus, er ist abgemagert, er ist nicht fit. Man denkt, ach du Schande. Und trotzdem kann es eine Sprache Gottes sein. Wieso kann das eine Sprache Gottes sein? Und das müssen wir im Kopf ganz klar denken. Die Sprache Gottes ist nicht, du bist sündig und ich strafe dich mit Krankheit. Das war das, was die drei Kumpels dachten. Elihu denkt anders. Elihu sagt, halt, nein. Alles, was Gott macht, ist im Grunde nur ein Ruf. Komm her zu mir. Komm her zu mir. Komm zu mir. Er kann mit Gesundheit, mit tollen Erfahrungen sagen, hallo, komm zu mir. Er kann mit Entzug und Krankheit sagen, hey, komm zu mir. Es ist Sprache Gottes. Aber es ist nicht Bewertung im Sinn von, oh, Sünde, Strafe, sondern im Sinn von, komm zu mir. Alles, was in deinem Leben widerfährt, ist Sprache Gottes, komm zu mir. Das ist die zweite Sprache. Und die dritte Sprache, wenn der Mittler unten auftaucht, ist tatsächlich, wenn dann Jesus kommt. Elihu spricht hier im Alten Testament schon von Jesus. Wunderschön. Es kommt ein Bote, ein Engel, ein Mittler, einer, der kundtut, wie es für Gott geht, der ihm gnädig sein will, der ihn erlöst, der ihm ein Lösung. Ach, traumhaft, eine ganz neutestamentliche Rede, die hier der Elihu weitergibt. Erstes Thema, Gott redet. Hiob, du täuschst dich, Gott redet. Wir würden sagen, er redet durch die Bibel, er redet durch deine Umstände, er redet durch Jesus. Er redet die Bibel, er redet deine Umstände, er redet durch Jesus. Hiob, du hast dich geirrt, Gott schweigt nicht, er redet, ganz klar. Zweites großes Thema in Kapitel 34 ist, dass der Elihu dem Hiob sagt, und Gott ist absolut gerecht. Vers 10, 34, 10, hört mir zu, ihr weisen Männer, es sei fern, dass Gott sollte gottlos handeln und der Allmächtige ungerecht. Er vergilt den Menschen, wie er verdient hat. Er trifft einen jeden nach seinem Tun. Ohne Zweifel, Gott tut niemals Unrecht. Der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt? Wenn er nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde es alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zum Staub werden. Gott ist per Definition nicht in der Lage, ungerecht zu sein. Geht nicht. Hiob, Denkfehler, grober Denkfehler. Wenn du etwas als ungerecht empfindest, was Gott tut, dann klär das bitte mit ihm. Und wenn etwas noch ungerecht tatsächlich auch vor Gott ist, dann warte darauf, bis er es gerecht macht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Habt ihr mitgedacht? Also, ob ich etwas als ungerecht empfinde, heißt noch lange nicht, dass es ungerecht ist. Mir fehlen an vielen Stellen die Fakten. Und selbst wenn etwas tatsächlich auch in den Augen Ungottes ungerecht ist, ja, natürlich ist in dieser Welt noch vieles ungerecht, dann kannst du dich darauf verlassen. Gott wird auf jeden Fall es gerecht machen. Alles, was noch an Ungerechtigkeit, und das ist richtig viel, jetzt gerade in dieser Welt ist, das ist ja der komplette Wahnsinn. Riesenthemen, wo Dinge ungerecht sind, das weißt du auch. Lebensumstände, Schicksale, Fügungen, Führung. Vieles ist ungerecht, natürlich ist es ungerecht. Und das weiß Gott alles auch. Dann warte. Gott wird auf jeden Fall es gerecht machen. Wenn einer gerecht ist, dann Gott. Ahnst du, wo das hinläuft? Ahnst du in deinem Kopf ein bisschen, wo das hinläuft? Gott ist unfair, Gott ist nicht gerecht. Und Elihu sagt, hey, stopp, Gott ist absolut gerecht. Gott wird gerecht sein. Und deswegen ist dann in unser Denken, für unser für unseren Kopf ganz wichtig, das Thema des Gerichtes Gottes. Das Gericht Gottes macht alles gerecht. Alles in dieser Welt, seit Jahrtausenden von Milliarden von Menschen, wird im Gericht Gottes gerecht. Deswegen gehört das Gericht Gottes, das Gott richtet, mit zu seiner Gerechtigkeit. Und dann, Hiob, dann stehst du natürlich auch mit deiner Gerechtigkeit ziemlich doof da. Dann bist du hier plötzlich auch nicht gerecht. Dann brauche ich einen, der mich gerecht macht. Denn wenn ich ungerecht bin, dann wird Gott mich richten. Und deswegen sagen wir in Jesus Christus, hat einer uns gerecht gemacht, damit ich vor Gott gerecht bin. Erstes Thema bei Eliu, Gott redet. Zweites Thema, Gott ist gerecht. Drittes Thema, Gott ist absolut souverän. Kapitel 35, Gott ist absolut souverän. Denn gleich am Anfang bringt er das mit rein und erklärt ihm das, diese Souveränität Gottes. Eliu hob an und sprach, hältst du das für recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott? Ich will dir antworten, schau gen Himmel, sieh die Wolken an, wenn er gerecht wäre. Nur einem Menschen wie dir kann deine Bosheit etwas tun. Man erlebt in einer ganzen Art und Weise, dass der lebendige Gott ein souveräner Gott ist. Gott hat überhaupt keine Einschränkungen. Immer wieder hat der Hiob die Klage, Gott kümmert sich um nichts, er ist nicht in der Art und Weise mit drin. Und Eliu macht ihm deutlich, du bist ein Mensch. Hiob, du bist nur ein Mensch. Die Dimensionen, die Gott bei sich hat, die sind Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. Meine ganzen innerweltlichen Rechenexempel sind Pipifax gegen diesen Gott. Gott ist die souveräne Macht. Stell dir alle Autorität in dieser Welt gesammelt vor, meinetwegen der geistigen Dimension. Und dann kommst du zu Gott und merkst, das ist Pipifax. Gott kommt nie in Bedrängnis, gar nie. Gar nie, stell es mal vor. Gott hat nie ein Machtproblem, nie. Gott muss nie Angst haben. Gott hat immer Ressourcen ohne Ende. Hey, Hiob, komm mal runter. Bläh dich nicht so auf. Gott ist souverän. Gott redet. Gott ist gerecht. Gott ist souverän. Und du, Hiob, Gott will dich retten. Das ist das Vierte. Gott will dich retten. Kapitel 36, ich lese euch einen Vers. Vers 16. So reißt er dich, den Hiob, aus dem Rachen der Angst, einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist, und an deinen Tisch voll von Gutem wirst du Ruhe finden. Gott will dich tatsächlich retten. So, und jetzt ist Hiob bereit. Wofür ist Hiob jetzt bereit? Jetzt ist Hiob bereit, wem zuzuhören? Gott selber zuzuhören. Jetzt ist Hiob bereit. Der Eliu hat ihm geholfen. Der hat ihm den Weg gewiesen. Er hat ihm ganz wesentliche Wahrheiten gesagt. Gott redet. Gott ist gerecht. Gott ist souverän, Gott will dich retten und jetzt hör ihm gefälligst zu. Und dann tritt in Kapitel 38 Gott auf. 39, 40, wer hätte am Nachmittag das lesen? Der Hiob ist jetzt in der Lage, Gott zu begegnen. Jetzt kann er ihm zuhören. Eliu, was hast du getan? Eliu hat ihm den Weg bereitet zum lebendigen Gott. Eliu ist der Brückenbauer. Eliu ist der nach beiden Seiten die Arme ausstreckt. Nach der menschlichen Seite zum Hiob und nach der göttlichen Seite zum allmächtigen Gott. Er ist der Mittler. Er ist die Brücke. Er ist der in der Mitte steht. Er ist der Jesus, in Anführungszeichen, der zwischen mir und Gott dem Vater die Brücke darstellt. Und jetzt geht Hiob über diese Brücke und steht jetzt vor Gott. Er weiß, mein Gott ist redend, mein Gott ist gerecht, mein Gott ist souverän, mein Gott ist rechtend, ich höre ihm jetzt zu. Und jetzt ermutige ich euch, genau das mit reinzunehmen, eure Kleingruppen. Das reinzunehmen, sagen, Herr Jesus, wie bist du mir gegenüber? Wie bist du mir gegenüber? Wie hast du dich mir gegenüber bisher verhalten? Wie bist du mein Elihu? Nicht diese drei komischen Freunde, sondern wie bist du, Jesus, für mich mein Elihu? In diesen zweiten großen Komplex mit zu fragen, Herr Jesus, bin ich so ein Elihu? Bin ich so ein guter, wahrer Freund für andere, der Menschen hinführt zu Gott? Und dann die Inhalte. Sind das meine Inhalte? Sind das die Inhalte, die ich von Gott sage? Die ich hier sage? Gott redet. Gott ist gerecht. Gott ist souverän. Gott rettet. Hör ihm doch endlich zu. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir, dass du so unterschiedliche Texte, so unterschiedliche Personen uns in unser Leben hineinstellst, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen. Und wenn jetzt diese fremde und doch so gute Person von Elihu auftaucht, der andere Freund, dann stehst du selbst, Jesus, da für uns. Und wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Und wir danken dir, dass wir sein dürfen wie du. Und wir danken dir, dass wir deine Worte transportieren dürfen. Wir danken dir für dich, Herr Jesus. Wir beten dich an. Amen.